Ja, dann starten wir jetzt einfach damit, ne? Ich bin auch nur darüber gestolpert, weil ich einen Tweet gesehen habe, der so aufgelistet hat, welche komischen Viren oder andere Problemchen so in den einzelnen letzten Olympischen Spielen waren. 2016 in Rio gab es diesen Zika-Virus. Als ich das gelesen habe, habe ich mir auch gedacht, ja, doch, stimmt, kommt mir bekannt vor, schon mal gehört. Tokio, Coronavirus, hat vielleicht auch der ein oder andere mitbekommen. Und dann Paris jetzt zu Englisch, Bad Bug, keine Ahnung, was es damit, also so wie gefährlich das ist, aber es scheint schon wirklich ein Thema zu sein. Also jetzt nicht nur irgendwie bei ein paar Leuten zu Hause, sondern auch in Kinos, in U-Bahnen, am Flughafen und so weiter und so fort. Also das ist schon wirklich ein Thema. Aber von offizieller Seite hört man, dass die da auf jeden Fall natürlich dran arbeiten, dass es irgendwie noch wird. Also du machst dir keine Sorgen.
Ich habe mich damit absolut noch nicht beschäftigt, habe da auch jetzt zum ersten Mal was vorhin gehört. Ist natürlich nervig für die Pariser, aber ich gehe mal davon aus, dass bis ich das nächste Mal nach Frankreich muss, sich das Ganze geklärt haben wird.
Ja, ich meine, jetzt war es doch schon neulich bei diesem Schwimmtest-Event so, dass die Wasserqualität dermaßen schlecht war. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es abgesagt wurde oder ob quasi über 50% der Leute dann danach krank waren. Das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, wenn ich ehrlich bin. Aber auch da gibt es scheinbar noch ein bisschen Stress, noch ein bisschen was zu tun für die Organisatoren. Und auch hier zu Lande wird ja doch immer wieder darüber diskutiert, ob es jetzt sinnvoll ist, nochmal eine Olympiabewerbung irgendwie in den Ring zu schmeißen. Irgendwie habe ich jetzt gestern gelesen, in Hamburg gibt es jetzt bald sozusagen so eine Art, wie so ein Bürgerforum und so eine Besprechungssituation, wo Bürger natürlich dann auch die Einwände kundtun können, aber wo man sich im Prinzip auch direkt einbringen kann in ein etwaiges Prozedere, was eine Bewerbung angeht für, was wären das für Olympische Spiele, 2034 oder so?
Es gibt da ja die verschiedenen Diskussionen, ob man es 36 macht oder 40, und 36 wäre ja 100 Jahre nach den Hitler-Olympischen Spielen. Deswegen ist es immer so eine Frage, da gibt es immer die beiden Auffassungen. Also die einen sagen halt, man kann das auf gar keinen Fall bringen, quasi 100 Jahre so ein Jubiläum sozusagen zu feiern.
Daraus sowas zu machen,
ja. Die anderen sagen, genau dadurch kann man ja zeigen, was sich verändert hat. Und
Alter, gestern waren hier Wahlen in Bayern, hier, AfD zweitstärkste Kraft, also ich weiß nicht. es ist eigentlich leider nicht zum Lachen, muss man dazu sagen. Ne? Aber ja, im Moment ist der Trend irgendwie wieder... Ja, auf jeden Fall ganz, ganz bitter, erschreckend.
Ja.
Aber lass uns weggehen von den politischen Sachen. Lass uns auch mal ganz kurz weggehen kann man jetzt aufnehmen, wie man will, von Leichtathletik, / läuferischen Sachen. Ich war ein bisschen schockiert, ob der Blödheit, aber dann im Endeffekt auch nicht. 2030 Weltmeisterschaften Fußball werden in 6 Ländern gespielt, auf 3 unterschiedlichen Kontinenten. Ich denke mir, was ist los bei euch? Also Marokko, Spanien und Portugal teilen sich die Weltmeisterschaften, aber die ersten 3 Spiele werden in Uruguay, Argentinien und Paraguay gespielt, um die 100 Jahre zu feiern, seitdem es die ersten Weltmeisterschaften gab. Und da habe ich mir gedacht, also ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber spätestens seitdem ich hier 2 kleine Kinder zu Hause sitzen habe, befasse ich mich schon mehr und mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit. Was hinterlassen wir hier eigentlich irgendwie so unseren Nachfahren für eine Welt, in der sie leben? Und keine Ahnung, man überlegt sich, also oder ich persönlich überlege mir halt, ja okay, muss ich jetzt wirklich ins Trainingslager fliegen? Kann ich nicht auch hier zu Hause trainieren? Was für Flüge kann man vermeiden? Wo kann man irgendwie, ja, jeder halt irgendwie so in seinem eigenen Bereich sich möglichst so verhalten, dass die Erde uns nicht unterm Arsch abfackelt oder unseren Kindern oder den Kindeskindern. Und dann sowas zu lesen, also da kann ich wirklich einfach wieder mal nur den Kopf schütteln. Und das ist jetzt gar nicht so, es gibt auch auf Laufsicht auch viele Themen, ich weiß, ne? So ist es gar nicht gemeint, aber es ist einfach Absurdistan, würde ich mal sagen, ne?
Ja, ich habe es jetzt auch nicht so gecheckt, aber mich wundert da in dem Laden gar nichts mehr. Ich weiß schon, ich war schon einen Tick beruhigter, als ich dann gelesen habe, dass es halt nur dieses eine Spiel ist in den anderen drei Ländern. Ich dachte jetzt wirklich, das teilt sich für die ganzen Gruppen und durcheinander Achtelfinale, Viertelfinale auf die sechs Länder auf, weil dann wäre es wirklich eine Katastrophe gewesen. Aber, Felix, wir haben einen Marathon-Weltrekord und wir fangen hier an mit Fußball, irgendwelchen Parasiten in Paris und sonstigen Dingen. Wir werden unserem Auftrag als Laufpodcast gerade, glaube ich, nicht ganz gerecht.
Boah, ich weiß es nicht, ey. Feierst du den Weltrekord? Inwiefern feierst du ihn? Was sind deine Gedanken dazu? Ich weiß es noch gar nicht so.
Also ich finde es natürlich eine super krasse Leistung. Calvin Kiptum, wie gesagt, vor 12 Monaten kannte man den Kollegen noch gar nicht. Und dann läuft der 2:02, glaube ich, war es in Valencia, gewinnt. In London dann die 2:01 und gewinnt. Und jetzt eine 2:00:35 oder 36. Und gewinnt Chicago in Weltrekord. Das ist natürlich einfach...
Ich glaube, Valencia war auch schon eine 2:01 hoch, okay. Kann das sein? Ja, kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er alle unter 2:02 hatte.
Kann auch sein. Und auch, also ich habe mir das Rennen auch angeguckt. Wenn man sieht, wie er dann einfach da ab Halbmarathon oder besonders ab 30K wegstiefelt, das ist einfach schon sau beeindruckend und der ist gerade auf ganz, ganz schnellen Wege dabei, zu einer Legende zu werden.
Ich kann es gar nicht einschätzen, also die Strecke in Chicago ist offensichtlich nicht langsam, aber jetzt waren ja wirklich die ganzen letzten Weltrekorde immer in Berlin gelaufen. Einfach vom Streckenprofil, von den Kurven und so, kannst du es einschätzen, welche Strecke schneller ist?
Ich würde sagen, dass Berlin immer noch einen kleinen Tick schneller ist. Ich glaube, die hat noch nicht die perfekte Pacemaker-Situation jetzt in dem Rennen mit drin. Man muss aber sagen, Chicago unter den Bedingungen, die sie gestern hatten, ist schon auch eine schnelle Strecke. Also da gibt es jetzt auch nicht viele Berge. Es gibt in der Mitte mal so einen kurzen Anstieg und es gibt... Ja,
ganz am Ende zum genau, Ziel hin geht es doch auch nochmal so leicht
genau,
hoch,
zum Ziel hin geht es auch nochmal hoch, aber die ist schon ganz gut. Problem ist halt, das hatte ich auch dann in der Vorschau gesagt, oftmals ein bisschen der Wind. Aber der hat sich wohl ganz gut zurückgehalten. Gestern die Temperaturen waren auch echt gut zum Laufen, muss man sagen. Deswegen hat das schon sehr gute Bedingungen gehabt auch. Und dann kann man auch in Chicago schnell laufen.
Ja. Also für mich sind so ein paar... paar Fragen oder was? Nee, also, wie soll ich anfangen? Ich habe es auch gestern getweetet, geäxt, wie auch immer. Bei Kipchoge war halt immer für mich so, ja, gerade auf Marathon, so dieser ultra-aeroben Disziplin war für mich halt immer so, ja, der trainiert schon so lange, der hat schon so viele Kilometer in den Beinen, dann darf der auch so schnell rennen. Jetzt ist halt Kiptum 23 und da wird das halt irgendwie alles, das ist halt ja viele so Sachen, die man sonst für normal, für logisch erachten würde, das funktioniert halt nicht mehr. Ne? Wenn du jetzt halt sagst, ja, der läuft halt schon seitdem er, keine Ahnung was ist, 8 ist oder 13 ist oder keine Ahnung, weiß ich jetzt auch bei ihm ehrlich gesagt nicht. Sollte man vielleicht jetzt mal zeitnah in die Recherche gehen, das irgendwie rauszubekommen? Oder ja, bin ich mal gespannt, ob es jetzt vielleicht auch das ein oder andere etwas detailliertere Interview gibt zu seinem Training. Aber er hat jetzt halt einfach noch nicht so viel Leben hinter sich, in dem er hätte Kilometer sammeln können. Jetzt im Vergleich zum Goat Kipchoge, da kann man gleich mal einwerfen, Kipchoge immer noch Goat, was die Langstrecke angeht, meiner Meinung nach. Aber auf dem Marathon hat er halt einfach nichts mehr zu melden, ne, gegen Calvin. Ja, also das finde ich halt ein bisschen krass. Andererseits muss ich, auch hier zählt halt wieder so wie bei Assefa beim Frauenweltrekord meiner Meinung nach auch wieder die Schuhe. Es ist nach wie vor ein technologischer Fortschritt, den wir hier sehen. Ich habe jetzt auch nochmal gelesen, dass es sogar schon Messungen gab, dass manche Athleten bis zu 10% Verbesserung ökonomischer werden durch die Schuhe. Und wenn man dann nur in Anführungsstrichen 5% schneller wird, sind das halt einfach schon massive Sprünge. Und wenn man dann noch davon ausgeht, dass Calvin Kiptum ja wahrscheinlich Usain Bolt-mäßiges Talent hat, was gewisse Dinge angeht, dann ist es schon ein bisschen klarer zu fassen, weil man muss ja schon davon ausgehen, wenn wir mal sagen, Berlin ist ein bisschen schneller, vielleicht nochmal 3-4 Tempomacher mehr, die am Anfang ein bisschen den Wind noch weghalten, dann läuft er halt 1,59, ne? Also ich glaube, das ist eine Frage von 2-3 Jahren.
Ja.
Und eine Frage des Geldes, wo wie viel gezahlt wird. Und das hätte man ja selbst vor ein paar Jahren, wo das so, oder selbst nachdem Kipchoge das da auf in Wien gelaufen ist, die unter 2 Stunden bei diesem Sub-2-Event, hat man ja gesagt, ja, also bis das jetzt dann auf einem echten Rennen und so passiert, das wird noch lange, lange dauern. Ich glaube nicht, dass da jemand gedacht hätte, dass es vielleicht 2024 oder 2025 sein wird.
Ja, also um mal ein paar Dinge aufzudröseln von dem, was du gesagt hast, von hinten an. Ich glaube, selbst als Elliot da die 201.09 in Berlin gelaufen ist, haben wir eigentlich alle gedacht, das dauert jetzt erstmal, bis da irgendwer kommt, der Kipchoges Rekorde angreifen kann. Das ist jetzt so schnell passiert und ich gebe dir komplett recht. Man muss bei der Entwicklung einfach sagen, das ist jetzt wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis da eine 1,59 steht, solange er gesund bleibt und motiviert bleibt. Was die Schuhe angeht, ja, ich habe da zu wenig Ahnung, ich habe mich damit auf der Straße auch noch nicht so super beschäftigt. Ich finde es alles halt echt ein bisschen schwierig, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal beim München-Marathon drauf, aber es ist, wie es ist, es lässt sich nicht mehr aufhalten. Und was ich halt schon spannend finde, ist, das, was du am Anfang gesagt hast, Kipchoge natürlich schon viele Kilometer in den Beinen etc. Wenn man sich jetzt Triathlon ja zum Beispiel anguckt, da wird die Langdistanz ja auch immer jünger von den Athleten. Und das spiegelt sich jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen halt im Marathon wieder, dass da jemand nicht erst auf die Bahn gegangen ist, nicht erst auf die 10.000 gegangen ist, sondern in dem jungen Alter einfach direkt auf den Marathon. Und ich habe mir die Ergebnisse mal angeguckt. Der ist 2.18, steht der erste Halbmarathon als Ergebnis bei World Athletics drauf. Und seit 2019 läuft er halt schon Halbmarathons in 59 Minuten. Und der ist kaum irgendwann mal eine 10 oder eine 5 gelaufen. Das heißt, der hat auch schon 5 Jahre Halbmarathon in den Beinen und scheint dann wirklich dieses herausragende Talent zu haben, das dann auch im Marathon abrufen zu können. Aber krass ist es natürlich trotzdem. Also das ist, es sind andere Welten gerade und das ist irgendwie ein bisschen schwierig, noch seinen Kopf da rumzukriegen. Ja, wir auf einmal andere Zeiten sehen.
Ja, ich glaube, das trifft schon ganz gut. Ja. Es sind wirklich andere Welten, die da jetzt irgendwie eintreffen.
Wobei du natürlich sagen musst, dass dahinter die Zeiten ja jetzt auch nicht alle komplett rapide hochgehen. Also der zweitplatzierte Benson Kipruto ist eine 204.02 gelaufen. Das ist eine Zeit, die du als...
Schwach!
Loser! Das ist halt eine normale Zeit... Sage ich mal, als Zweitplatzierter oder als Sieger von so einem Chicago-Marathon. Bashir Abdi aus Belgien, Dritter in 204.32. Und dann geht es in 205 weiter. Also ist ja jetzt nicht so, dass wir auf einmal überall 201 sehen.
Aber warte mal ganz kurz. Die sind halt einen Kilometer hinter dem, ne? Über einen Kilometer.
Ja, das ist...
Das musst du dir mal vorstellen. Also auch als Zuschauer, du stehst da am Strecken. Oh krass, jetzt kommen die Ersten. Nee, jetzt kommt der Erste. Dann ist nochmal Zeit für eine richtig lange Werbepause. Und dann kommen die Zweiten. Also, das ist richtig. Ja, das ist. Ich glaube, es wird jetzt extrem spannend zu sehen, ob da in den nächsten 3, 4, 5 Jahren der nächste Name steht. Gerade eben würde ich sagen, nein. Aber wie du gesagt hast, ne, man hätte auch gedacht, dass der Name Eliud Kipchoge da in den Weltrekordbüchern jetzt eine Weile länger an erster Stelle steht. Und ja, plötzlich kam dann Kevin Kiptum.
Da
hast du recht, das ist auf jeden Fall spannend zu sehen.
Jetzt. Das können wir vielleicht ein bisschen als Übergang auch zum Frauenrennen nehmen, weil da war ja die große Frage, sehen wir jetzt direkt wieder eine 2:11 nach Tigis Assefa in Berlin und da muss man sagen, Sifan Hassan und Ruud Chepngetich haben es probiert. Also die erste Hälfte war durchaus noch auf Kurs, aber bei denen war es jetzt nicht so einfach, mal direkt eine 2:11 wieder rauszuhauen. Ich meine, Sifan hat dann gewonnen in der 2:13.44, was natürlich immer noch eine wahnsinnsschnelle Zeit ist.
Alter, 6 Wochen nach der WM.
Ja, aber...
Das ist so krass.
Ja, aber du musst halt sehen, sie hat halt gesagt, die WM war für sie ja quasi ein Trainingsblock zum Marathon. Also das ist ja auch...
Ja, sie wurde ja auch gefragt nach dem 1500 Meter Finale, glaube ich sogar, ja, warum sie jetzt noch ein paar kleine Tempoläufe gemacht hat. Ja, weil sie muss ja in 6 Wochen fit sein für den Marathon. Ja. Ja, stimmt, ja, aber trotzdem.
Ja, also das ist schon krass. Das ist absurd, das ist ja auch eine extrem wilde Leistung an und für sich. Und wir haben es ja schon mal gesagt, auf eine Art und Weise, wenn man das ganze Spektrum nimmt, ist Sifan halt schon auch in der Nähe von The GOAT oder ist The GOAT.
Ja, gar keine Frage.
Also selbst wenn sie jetzt da nicht den Weltrekord hat über 15 oder über 5 oder sonst irgendwas, aber die Range und so kompetitiv über die ganzen verschiedenen Distanzen zum gleichen Zeitpunkt in der Karriere hinweg zu sein, ist ja einzigartig, oder? Also da kann ich mich an nichts erinnern, aber war trotzdem...
Zumindest im modernen Laufsport, ne? Ich meine, so Sachen, Emil Zatopek oder so, der hat ja auch irgendwie kreuz und quer die Medaillen gewonnen, zum Beispiel, so als Name, den man kennen sollte, aber der jetzt im modernen Laufsport ist definitiv die krasseste.
Ja, und ich meine, dennoch fand ich es jetzt irgendwie auch schön zu sehen, dass es jetzt nicht so einfach ist, dass direkt wieder eine 2:11 irgendwie da rausgedrückt wird. Ich meine, wie gesagt, 2:13:44 ist schnell, aber das wäre sowas, wo ich gesagt hätte, das ist so ein Sprung, den man erwarten kann, auch bei den Frauen. Also das ist nicht dieser das ist nicht dieser komplette Schocker wie diese 2:11, ne?
Was denkst du, wie viele 3:55, 1500 Meter Läufer denken jetzt, dass sie eine 2:14 laufen können?
ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich viele. Man muss,
also ich hatte mit 3:49 stehen.
Ja, dann...
Sollte ja, also da müsste jetzt ja, wenn man das so im Kopf mal sich so ein bisschen so Vorstellungsmathematik macht, dann muss ja eine 2:09 eigentlich aus dem Stegreif möglich sein.
Ja,
ich glaube, das schon auch extrem spannend so aus Trainingssicht. Also erstens sieht man natürlich, dass die Ansprüche der Strecken halt schon einfach zu einem massiv großen Teil aerob sind, deswegen macht es schon auch Sinn, viel zu laufen. Also das heute mal Public Service Announcement hier im Auslaufen-Podcast. Gibt es einen Trainingstipp von mir? Viel laufen, das macht schon wirklich Sinn. Oder sich zumindest viel bewegen, wenn ich viel laufen kann. Aber also das ist schon wirklich, das ist schon irgendwie krass.
Also ich habe auch einen Trainingstipp für dich dann, wenn wir dieser Logik folgen. Verzichte einfach komplett aufs Schwimmtraining und versuche einfach eine 2:13 im Marathon zu laufen. Dann sind die 5-6 Minuten beim Schwimmen auch egal.
Hast du recht.
Ja,
stimmt. Vielleicht. Hast du, ich werd das in der nächsten, ich habe die Vorsaison Besprechung quasi noch nicht mit Sebastian gemacht. Also ja, ich werde das ansprechen.
Ja, guck mal, was der Mats-Coach dazu sagen.
Sehr gut.
Um nochmal zu pluggen hier. Aber ja, also Europarekord natürlich, 2 schnellste Zeit aller Zeiten von Sifan Hassan. Wie gesagt, 2:14:04 war mal der Weltrekord, 2:13:44 wäre jetzt so der normale Sprung gewesen. 2:11:53 ist natürlich weiter absurd. Rucep Mgetic hat es versucht, ist da ein bisschen zurückgefallen, ist Zweite geworden in 2:15:37 und Dritte war dann Migertu Alemu in 2:17:09. Gensebe Dibaba, Sechste geworden, 2:21:47, die kann da nicht so zufrieden sein und fand ich dann auch wieder spannend, dass du da ja schon auch ein gutes Feld hattest, aber letztendlich nur 4 Frauen unter 2:20. Also das zeigt dann schon auch, dass diese Wahnsinnsleistung nicht mal eben so irgendwie funktionieren oder dass
das
auf einmal 20 Leute oder so machen, ne?
Und es zeigt auch, dass die deutschen Frauen einfach echt stark sind, ne? Also ich meine, wenn man sich jetzt zum Beispiel eben von Domenica die Zielzeit oder ihre Zeit aus Berlin so vorstellt, das wäre halt auch in Chicago top gewesen, ne? Also,
genau, also Top 10 war Sarah Vaughan aus den USA in der 2:23:24. Also da kann Domenica mitlaufen. Platz 7 war eine 2:22:09, beste Amerikanerin Emily Sisson, Molly Seidel 8. geworden in 2:23:07. Also genau in dem Bereich würden wir dann auch eine Domenica sehen, was natürlich schön ist zu sehen, dass man da bei einem Major auch mal unter die Top 8 laufen könnte.
Genau, und an der Stelle zum Frauenrennen möchte ich auch noch ganz kurz einwerfen. Wieder der Vorteil von einem Trial-System, für das man sich sogar noch qualifizieren muss. So ist es ja in den USA. Also man kann nicht einfach melden für die Trials, sondern du brauchst eine Trials-Qualifikationszeit. Das heißt, du hast sozusagen auch nochmal eine Belohnung für die zweite oder dritte Reihe der Läufer, Läuferinnen, die sich dann einfach schon mal freuen können über eine Qualifikation von den Trials. Weil Fast Woman hat eben getwittert, es gibt wieder 5 neue US-Trial-Zeiten, die halt jetzt in Chicago auf Frauenseite erbracht wurden. Also die sind liegt bei einer 2:36.07. Das heißt, 137 Frauen haben das jetzt in den USA schon geschafft. Ist natürlich eine riesige Zahl, ne? Aus denen dann aussortiert werden. Das wären auch von den 137 wahrscheinlich eher so, ja, 7 was damit zu tun haben. Aber dennoch, glaube ich, diesen Hype nochmal eine Stufe unter der Quali für Olympische Spiele mitzunehmen, auf jeden Fall ein smarter Move.
Ja, ist natürlich extrem cool, aber wenn wir über die amerikanischen Trials reden, dann müssen wir auch mal über die amerikanischen Männer reden und über das Trial-System auch, weil ich das gerade extrem spannend finde. Connor Mance und Clayton Young sind in 2:07.47 und 2:08.00 unter der Olympianorm geblieben. Die ersten beiden US-Männer, die das im Quali-Zeitraum überhaupt geschafft haben. Und es ist bei denen witzigerweise so, dass gerade nicht unklar ist, ob die quasi mit der Norm dann die Plätze sozusagen sicher haben, weil sonst halt keiner die Norm hat, oder ob die nur die Plätze quasi unlocked haben für die USA, also ob es jetzt heißt, okay, die USA hat jetzt halt 2 Plätze, die sie belegen können, und dann könnte es halt auch passieren, dass die Dritter und Vierter bei den Trials werden und der Erste und Zweite die Norm überhaupt nicht haben, aber quasi mit den Plätzen, die jetzt Connor Mance und Young da freigeschaltet haben, dass dann der erste und Zweitplatzierte geht und eben nicht Connor Mance und Clayton Young.
Aber das würde doch gar keinen Sinn machen.
Ja, aber so funktioniert ja vom Prinzip her irgendwie das Trial-System.
Ich hätte es jetzt so schon verstanden, dass die Qualifikations Zeit, die internationale Norm an eine Person geknüpft ist und nicht an einen Verband.
Ja, und das ist der Punkt. Die USA hat da, glaube ich, manchmal eine Sonderregelung bei diesen Geschichten. Das ist so ein bisschen wie
Aber das ist doch eine Regel auf Ebene von World Athletics. Die kann doch die USA nicht anders interpretieren, oder? Ja. Weil World Athletics sagt doch, ihr dürft, also hier sind Leute willkommen, hier dürfen Leute an den Start gehen, die eine 208, 2:08.10, ja. Genau, die eine 2:08.10 stehen haben. So, und dann gehe ich die Liste durch und dann meldet die USA jemanden, der eine 2:08.48 hat, Galen Rupp, Achter geworden, aber hat die Trials gewonnen, und sagen dann, ach ja, die USA hat ja 3 Plätze, du darfst starten. Aber das, okay.
Ja, also World Athletics kann halt theoretisch den amerikanischen Verband in seinen Richtlinien eine Ausnahme geben. Und weil der.
Und das besteht, meinst du?
Das weiß ich nicht, aber das ist das, was gerade diskutiert wird, und das ist das, was nach allen Interviews gerade auch Connor Mance und also die Jungs selber nicht wissen und keiner weiß, weil die Trials ja theoretisch in der aktuellen Männersituation komplett irrelevant wären, weil nur 2 Leute die Norm haben. Also du musst ja eigentlich, also wenn Connor Mance und Young dann gehen dürfen, weil keiner die Norm hat, dann haben die Trials, außer du
Dickler, keinen Sinn. Ja.
Als ja, US Championships haben die ja keinen Sinn. Ja. Und das wird spannend sein zu verfolgen, wie die.
Außer du kriegst noch zusätzlich Punkte, weil es eine nationale Meisterschaft ist.
Ja.
Ja. Okay, Alter, also wie kompliziert kann dieser Scheiß sein? Naja, gut. Rutschen wir mal. Also, nee, eine Sache, eine letzte Sache noch zu Chicago. Wie fandst du die Trikots? Ich habe eingeschaltet und da war so ein bisschen verpixelte, weil hier langsames Internet, und sag ich so, hä, was ist denn das für ein Team da vorne? Was ist denn das für ein Sponsor? Was für ein Schuhsponsor? Und dann habe ich erst gesehen, okay, gibt scheinbar, das war ein Chicago-Spezial-Trikot, oder? Hat, glaube ich, alle Nike-Athleten.
Ja, also der Chicago-Marathon ist ja von Nike gesponsert auch. Deswegen würde das halt schon auf jeden Fall Sinn ergeben. Ich fand, also die waren ja ähnlich zu den Nike-Trikots aus dieser Saison, aber halt nicht ganz die gleichen, logischerweise. Ich fand die jetzt schon okay, aber ich verstehe immer noch nicht, ob das jetzt wirklich die kompletten neuen Nike-Trikots werden. Wir hatten ja beim Diamond League-Finale diese so Oregon-themed Nike-Trikots, weil wenn das jetzt die große Änderung ist Richtung Olympia, da finde ich es irgendwie ein bisschen zu nah an den alten dran, aber ich finde eigentlich das ja ein bisschen mehr durcheinander Muster, was die da hatten, finde ich eigentlich geiler als das, was sie jetzt dieses Jahr bis jetzt getragen haben, muss ich sagen.
Ja.
Aber ja, keine Ahnung.
Du bist ja so ein bisschen, aber ich glaube schon, weil da ist ja auch auf den so ein C noch drauf gewesen, ne? Auf dem Trikot unten. Ja, genau.
Ich suche gerade nach einem Bild, um mir es nochmal irgendwie genau anzugucken, aber ich finde kein gutes.
Kannst du mir sagen, wer der Typ mit der Sonnenbrille war, beim Zieleinlauf, der sich abartig gefreut hat, dass Kelvin da gewonnen hat? Also es war so ein bisschen
Wer ist das? Der die ganze Zeit Number One geschrien hat.
Ja, genau, der hat auch so ins Publikum gezeigt.
Ja,
und so. Wer ist das?
Boah, ich hab's versucht, also es war nicht sein Manager, weil Jos Hermans war ja auch da. Ja. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass Jos Hermans sein Manager ist und also für mich war die einzig logische Erklärung, dass irgendwie der Race Director irgendwie von Chicago sein muss. Oder es ist halt irgendwie sein Coach, aber ich weiß auch nicht viel über Kipdums Coach.
Ja, ich auch nicht. Ich habe dann auch gedacht, dass der Race Director so, der Richtung Berlin schreit, ne?
Irgendwie, das sieht schon aus, als ob das ein Chicago-spezielles Trikot gewesen ist.
Schon, ne?
Mit dem C und da sind auch so ein paar Elemente drauf, die man auf jeden Fall, ich kenne mich da ein bisschen aus, mit Chicago irgendwie in Verbindung bringen kann. Aber hundertprozentig sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Chicago hat halt auch dieses Blau in seiner Stadtfahne mit drin. Okay. Also das würde aus dem Punkt auch Sinn ergeben. Aber aber der war auf jeden Fall witzig drauf. Ich fand es wieder, ist irgendwie diese Marathon zu gucken. Ne? Entweder du hast halt Eurosport-Player geguckt, ohne irgendeinen Kommentar, einfach nur halt so den Sound, den die Kamera mit aufgenommen hat. Oder NBC mit VPN geguckt, aber die Übertragung war ja grottenschlecht. So.
Habe ich nicht gesehen.
Ja, sei froh. Das war wieder interessant zu gucken, aber ja, der war, alle die es gesehen haben, werden jetzt wissen, wovon wir reden. Da war ein Mann mit Kappe in einem schwarzen, aber das sah auch aus wie die Jacken vom Veranstalter, deswegen muss das.
Der war auf jeden Fall hyped.
Oder
der ist jetzt noch wach, glaube ich.
Oder Athletenmanager vom Chicago Marathon irgendwie. Ich hab's sogar. Renndirektor Kerry Pinkowski war's.
Ah, okay. Weil ich dachte dann auch, okay, das ist halt irgendein weißer Dude, der ihn unter Vertrag hat und der sich jetzt über die 20% oder 30 oder 40 oder keine Ahnung, was sie für einen Deal haben, vom Weltrekordbonus so gefreut hat. Ja, der Porsche ist bezahlt.
Ja, ich finde es ehrlicherweise auch immer so leicht cringe, wenn dann so ein Marathonläufer oder Marathonläuferin aus Afrika irgendwie ins Ziel kommt und dann hast du direkt immer irgendwie so die 5 weißen Männer drumherum und du weißt irgendwie so, ja, also genau wie du gesagt hast, die freuen sich jetzt alle, weil er denen irgendwas gebracht hat, so noch bevor der irgendwie zu seinen Fans oder irgendwie zu seinem Trainer oder irgendwie, keine Ahnung, zu seiner Frau kann, hast du dann erstmal irgendwie die 5 weißen Männer da rum. Das finde ich immer ein bisschen skurril, aber gut, so ist es.
Ja, so ist es leider, ja, das stimmt. Weiße Männer, auf nach München.
Genau, wobei wir da auch viele Afrikaner mit am Start hatten. Ich glaube, aus deutscher Sicht beim München Marathon, das große Gesicht war auf jeden Fall Sebastian Händel.
Ja, nicht nur das große, auch das lange Gesicht, würde ich sagen.
Auch das lange Gesicht. Was bedeutet für dich denn ein langes Gesicht?
Sagt man nicht, ein langes Gesicht ziehen? Nee.
Ach so, ja, doch, ja. Aber ich glaube, also wir haben jetzt gleich einen O-Ton.
Was ist das für eine Frage? Was bedeutet für dich ein langes Gesicht?
Wir haben gleich einen O-Ton, dann können wir mal gucken, wie er sich fühlt. Bevor wir den O-Ton einspielen, kurz ein bisschen zur Geschichte von diesem Rennen. Also wir hatten bei den Männern auch eine Gruppe mit wieder vielen Afrikanern, die so ein bisschen auch um Sebastian gestrickt war. Am Ende hat dann auch Bernard Moya Katui in 209.17 gewonnen. Ich glaube, der war sogar als Pacemaker vorgesehen. Vor Benson Nitsioko, 209.21. Sebastian ist am Ende in 2.10.14 Fünfter geworden. Das Ding an der Geschichte ist aber, dass der München Marathon für ein paar Patzer gesorgt hat. Also die Männer sind so ungefähr 100 Meter zu weit gelaufen, die Frauen sind dann erst irgendwie 800 Meter zu kurz gelaufen, haben dann im Stadion am Ende noch zwei Runden dranhängen müssen, was aber auch in der Kommunikation mit den afrikanischen Top-Athleten irgendwie ein bisschen schwierig war. Und da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber ich habe...
Und heute wird jetzt noch nachgemessen, ob die Frauenzeiten sozusagen eingetragen werden können, also ob das jetzt passt, die Strecke.
Ja, aber die muss eigentlich passen, also im Zweifel sind die jetzt, glaube ich, eher mit den 800 Metern zu viel gelaufen, würde ich behaupten, aber genau, wir haben bei Sebastian mal nachgefragt, was da schiefgelaufen ist bei rund Kilometer 9. Was es für Auswirkungen auf sein Rennen hatte. Sebastian ist auch nicht in den neuen Adidas 500-Euro-Schuhen gelaufen. Da habe ich ihn dann auch mal gefragt, ob ihn das irgendwie genervt hat oder wie da die Situation war und wie es für ihn weitergeht. Deswegen hören wir jetzt mal eben den O-Ton und dann quatschen wir noch ein bisschen weiter über den München-Marathon. Hier ist Sebastian für euch.
Ja, das Chaos heute, das entstand leider kurz vor Kilometer 10. Da ist nochmal eine Wende. Schleife und ich habe mich schon gewundert, weil ich ja die Strecke vom letzten Jahr kannte, warum wir auf einmal noch weiter geradeaus laufen. Und dann kam dann auch im nächsten Moment auch schon der Veranstalter Gernot Weige aus dem Führungsfahrzeug gesprungen und hat uns da mit Zurufen und mit seinen Armen zu Zeichen gegeben, dass wir umdrehen müssen. Ich habe es, glaube ich, noch als erster realisiert, weil ich sowieso schon verwundert war, aber die anderen haben noch einen Moment länger gebraucht. Nichtsdestotrotz, den Kilometer dann bei Kilometer 10 war ich auf einmal im Split 20 Sekunden langsamer. Also die wollen das nochmal im Nachhinein, der im Führungsfahrzeug, der Techniker, der für die Uhr zuständig ist, der ist da ein richtiger Nerd, der will das nochmal genau auswerten, wie viel wir jetzt wirklich zu viel gelaufen sind und wie viel das ausgemacht hat. Da bin ich auch noch ganz gespannt drauf. Aber ich glaube, ohne dem schon alleine die 20 Sekunden da, was ich auf meiner Uhr hätte, jetzt hat heute locker unter 2:10 gereicht. Das ist halt ein bisschen bitter, aber andererseits, es ist in der Vergangenheit schon öfters vorgekommen und es wird wahrscheinlich auch immer mal wieder vorkommen, weil Marathonstrecke ist halt 42,19 Kilometer lang und wenn da halt irgendjemand, der da halt früh die Gitter aufstellt, da einen Fehler macht, früh um 5 oder 6 Uhr morgens, wann auch immer die damit anfangen, dann ist das halt doof. Ich denke, das wird dann auch kein zweites Mal passieren. Also für die Veranstalter tut es mir auch ein bisschen leid. Jetzt, weil die halt dann auch ganz schön auf Social Media Schlagseite abbekommen haben von manchen Leuten, die auch nicht ganz zu Unrecht wütend waren. Aber es ist halt immer auch eine Frage, wie man da seinen Unmut da äußert. Ja, danach war es halt auch noch nicht ganz so glücklich, weil dann nach Kilometer 13, 14 folgte der englische Garten, wo ich letztes Jahr auch schon ein bisschen Probleme hatte, weil das Profil ein bisschen welliger ist. Schwerste Teil der Strecke in München und da haben dann halt unsere Pacer versucht, weil sie auch verunsichert waren, die Zeit wieder rauszuholen, die wir noch in den kurz vor 10 Kilometer 10 verloren haben. War dann mit Abstand der schnellste Streckenabschnitt, Kilometer 10 bis Kilometer 20. Und das hat sich halt dann vor allem in der zweiten Rennhälfte extrem bemerkbar gemacht. Also auch unser Pacer, dann, die noch bis Kilometer 30 gelaufen sind, der eine ist ja, glaube ich, sogar durchgelaufen, hat gewonnen. Haben da zwischendurch richtig gestruggelt. Wir hatten irgendwie durch den Wind noch, durch den Gegenwind Kilometer gehabt, die waren irgendwie 302 und dann hatten wir wieder einen Kilometer, da war 309 oder 306. Und es ist halt dann schon ein bisschen bitter, wenn man halt da so seine Zeit so ein bisschen davon fliegen sieht, gerade im Marathon. Aber ja, man muss sich halt dann auch irgendwie aufraffen, motivieren. Hab dann versucht, halt mich darauf einzustellen, dass ich da um den Sieg hoffentlich mit fighten kann. Die Kenianer, die hatten da auch mal zwischendurch immer mal wieder eine kleine Tempoverschärfung eingelegt. Dann bei Kilometer 36 ungefähr, glaube ich, oder kurz vor Kilometer 36, haben dann die beiden, die dann auch im Endeffekt gewonnen haben, richtig brutal aufs Tempo gedrückt. Da ging es auch leicht bergab und da sind die auf einmal den Kilometer eine 2:56 gelaufen. Und da musste ich dann leider abreißen lassen habe mich dann noch durchgebissen, ist dann natürlich dann hart hinten raus, wenn man alleine ist und dann halt auch so ein bisschen leidet und die Ziele nicht mehr so in der, ja, die Ziele, die man sich gesteckt hat, die hohen Ziele schon durch sind, aber konnte es eigentlich noch ganz gut wegstecken bis Kilometer 39, dann war halt leider wirklich ein bisschen bei mir der Ofen aus gewesen. Ansonsten hätte ich es, glaube ich, auch trotz, wenn ich die letzten 3 Kilometer noch besser durchgezogen hätte, auch trotz der Streckenverlängerung da, der Unfreiwilligen, noch 102,10 geschafft. Ja, es sind viele Faktoren einfach gewesen heute, die leider nicht ganz so gut geklappt haben. Wie gesagt, halt nochmal die Strecke oder die Fehlleitung, ungleichmäßiges Pace, der Wind, der ein bisschen böse mitgespielt hat. Und ja, gab auch noch ein paar Probleme an den Verpflegungsstationen heute. Das war eine kleine Schlacht jedes Mal, um an seine Flasche zu kommen. Es ist halt so, es gehört irgendwie, ich bezeichne es auch gerne als Berufsrisiko, gehört halt dazu. Ja, ist am Ende halt da hart, weil die Umstände sieht halt keiner und man wird halt nur an seiner Endzeit am Ende dann eingeschätzt, auch gerade was du auch schon erwähnt hast für Nominierung für Olympia oder halt auch für die Kadernorm. Aber es gehört halt zu dem Sport, den wir alle lieben, dazu und ich sehe es trotzdem positiv, weil ich hatte trotz all der Sachen, die heute auch schiefgelaufen sind, muss ich sagen, auch im Rennen irre viel Spaß gehabt, weil es halt schon ein geiles Gefühl, wenn man so als Kind Marathon geschaut hat, hat dann zu den Kenianern abgeschaut und was sie da für Zeiten laufen und fand das halt voll krass. Und heute bin ich da halt mit 12 Kenianern da in der Gruppe da gelaufen und bietet sich da halt dann auch Positionskämpfe und Tempoverschärfungen und das macht ja auch Sport aus. Und ich denke, hoffe auch, dass es im Fernsehen in der Übertragung vom Bayerischen ganz gut rüberkam, weil Sport lebt ja nicht nur von Rekorden, sondern Sport lebt auch einfach von dem Wettbewerb untereinander. Und in der Hinsicht sehe ich das den Tag trotzdem insgesamt noch ganz positiv. Der Superschuh, ja, da kam ich nicht ran. Also ich habe gehört, also insgesamt hatten die ja nur 550 und dadurch halt auch nur eine pro Schuhgröße, nur eine eng begrenzte Zahl an Schuhen. Und ich glaube, ich bin einfach wahrscheinlich 4, 5 Minuten zu langsam, als dass Adidas da jetzt an der Stelle dran gedacht hätte, mir da auch so ein Modell zuzugeben. Ja, ärgert mich das eigentlich nicht so wirklich, weil man hat ja auch vorher und hinterher so ein bisschen die Debatte mitbekommen, dass sowieso auch niemand so richtig wusste, wie lange der Schuh hält. Und ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt nur einen Schuh gekriegt hätte für den Wettkampf, ob ich dann das Risiko selbst eingegangen wäre, dann zu sagen, okay, ich laufe damit einfach jetzt einen Marathon, ohne den wenigstens vorher im Training ein, zwei, dreimal ausprobiert zu haben und zu wissen, ob der sich mit meinen Füßen gut verträgt oder nicht, weil jede kleine Naht oder was auch immer, die irgendwo reibt, sorgt halt beim Marathon für Blasen, Blut und andere Sachen. Meine Füße sehen halt auch wieder ordentlich lädiert aus, also ich würde da wahrscheinlich eh keine Risiken eingehen. Was ist mein Plan? Greife ich jetzt nochmal, versuche ich nochmal die 208,50, die Kadernorm oder die 208,10 für Olympia anzugreifen. Also für Olympia wäre ja, ist wahrscheinlich die Deadline der 30. Januar, wenn es noch ein Dritter die Direktnorm schafft, in Valencia irgendwie. Und für Kader weiß es, glaube ich, keiner so richtig. Also eigentlich ist ja der Nominierungsschluss der 30. Oktober, aber ich glaube, wenn jetzt jemand in Valencia noch Norm läuft, dann kann es sein, dass der Verband das auch noch akzeptiert. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich werde das mal die nächsten Tage für mich nutzen, um das Rennen ein bisschen für mich zu verdauen und zu reflektieren. Und dann werde ich mir wieder neue Ziele stecken. Ich meine, trotz ja, des chaotischen Renntages heute bin ich eine PB gelaufen. Letztes Jahr hatte ich perfekte Bedingungen gehabt, bin eine super PB gelaufen, ein super Debüt gelaufen, so. Also das zeigt schlechte Bedingungen heute gegen perfekte Bedingungen letztes Jahr, dass ich da schon erstmal einen riesigen Schritt wieder in die richtige Richtung machen konnte. Das nehme ich jetzt aus dem Tag erstmal mit und ja, alles andere muss ich jetzt erstmal in den nächsten Tagen mir in Ruhe Gedanken drüber machen.
Ja, wo fangen wir an? Wo hören wir auf, Felix? Was sagst du zu diesen zwei Fauxpas in München?
Ja, ach, natürlich ist es immer irgendwie bitter, dann jetzt irgendwie mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen. Auch, also hilft ja nichts, ne? Aber ich denke schon dann immer teilweise, ich war auch schon mal in einem Rennen, wo vorne halt Motorräder vorgefahren sind und die waren mit Hupen und sonstigen Sachen beschäftigt, aber keiner kannte halt scheinbar die Strecke. Und dann hast du halt irgendwie so eine Situation, wo es so nicht so tausendprozentig klar ist, wie man laufen muss. Und da will ich mir natürlich schon wünschen, dass dann die Leute, die in den Führungsfahrzeugen sitzen, sich halt dann dementsprechend gut auskennen, die Streckenkenntnis haben. und sagen können, okay, hier geht's lang. Ja, wenn es nach, keine Ahnung, ja.
Also ich glaube, erstmal ist es ja super, dass wir so viele große Marathons in Deutschland haben, und es ist auch super, dass es wieder Elite-Rennen gibt in München, und das ist jetzt, glaube ich, auch was, wo man denen schon die Chance geben sollte, daraus irgendwie zu lernen.
Die haben ja auch beim Frauenrennen voll gut reagiert, also dass sie es halt noch geschafft haben, in dieser Zeit zu sagen, okay, wir brauchen jetzt die Lösung, ihr lauft einfach hier nochmal 2 Runden mehr, das ist ja schon auch top, ne, muss man sagen. Ja,
kannst du halt natürlich auch gut machen, wenn du einen Stadionzieleinlauf hast. Wenn du keinen Stadionzieleinlauf hast, wird das ziemlich schwierig. Man muss dazu auch sagen, was dann aber auch nicht gut gelaufen ist, ist, dass die, also wenn ich es richtig mitbekommen habe, die Männer nach der Spitzengruppe, also so Platz 8 bis 70 oder so, die sind alle 2,5 Kilometer falsch geleitet worden und zu viel gelaufen irgendwo. Also da gab es dann auch nochmal ein Problem, wo du dir auch eigentlich denkst, zu dem Zeitpunkt, wo das erste Männerproblem aufgetaucht ist, dass man da irgendwie nochmal ein bisschen irgendwie gucken kann.
Hätte reagieren können,
ja. Reagieren können. Und was ich halt sagen muss, was mich ein bisschen nervt, ich bin ja dieses Jahr nicht, aber die letzten beiden Jahre die 10 Kilometer in München gelaufen, und irgendwie war es vorhersehbar, dass irgendwann mal sowas passiert, weil der 10 Kilometer Lauf ist auf der Marathonstrecke, dann hast du noch den Halbmarathon, der auch auf der Strecke ist, aber die weichen dann alle immer irgendwie ein bisschen anders ab mit dem Abbiegen. Auch da Kilometer 9 und 10, das ist echt auch von der Strecke her, wo du dir denkst, so, dass da irgendwas schief gehen kann. Also, das ist so ein Streckenverlauf, wo du sagst, okay, da sollte man wirklich genau drauf gucken, weil man eigentlich schon weiß, das ist eine Gefahrenquelle, dass da was schief laufen kann. Auch mit der Baustelle da am Odeonsplatz, und bei den 10 war es auch schon so, dass ich ein, zwei Mal das Gefühl hatte, bin ich jetzt hier gerade falsch gelaufen, oder ist es richtig geleitet worden, oder es hätte ganz schnell passieren können. Dass da was falsch läuft, weil du dann auch schon irgendwie die Staffelläufer auch dabei hattest und die dann irgendwie anders geleitet werden müssen. Also ich glaube, da sollte sich München tatsächlich mal die Strecke ein bisschen angucken, und wenn man die Strecke nicht verändert, dann zumindest mal identifizieren, wo die Gefahrenquellen sind, und da irgendwie nochmal ein bisschen mehr für Aufmerksamkeit sorgen, weil es ist natürlich extrem ärgerlich, ne? Also Sebastian hat es ja jetzt gerade gesagt, es hat dann, auch wenn es nur 100 Meter sind, trotzdem Auswirkungen auf sein ganzes Rennen, und dann versuchen die Pacemaker im englischen Garten schneller zu laufen, es bringt dich aus dem Rhythmus, und so hat er jetzt zwar eine PB stehen in der 2:10:14, aber das wäre sicherlich unter 2:10 geworden, was jetzt glücklicherweise wahrscheinlich auch nichts geändert hätte an der Kadernorm oder an der Olympianorm. Aber wenn du da als Athlet hingehst, dann musst du dich natürlich schon eigentlich irgendwie drauf verlassen können, dass deine Zeit halt auch irgendwie zählt und dass du auch das Beste raushauen kannst, auch für die, wie gesagt, Leute, die da zwischen 2:30 und 3 Stunden gelaufen sind, ne, die bereiten sich ja genauso vor. Ja. Und dann 2,5 Kilometer mehr zu laufen, schon ein bisschen nervig. Auch bei den Frauen jetzt, ne, wenn man es nochmal auf einer anderen Ebene betrachtet, bei den Kenianerinnen. Also da hat gewonnen, den Namen wollen wir euch nicht verheimlichen, Catherine Cirotic in der 2:31:34, also da ist es relativ langsam geworden, die zweite Hälfte bei den Damen. Ist ja auch so, ne? Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, hoffentlich machen sie es recht vernünftig mit Prämienauszahlung oder so, aber es ist natürlich nicht das gleiche Rennen, wenn du irgendwann bei den Splits vielleicht verwirrt bist, weil deine Zwischenzeiten dann keinen Sinn mehr ergeben, nachdem du zu kurz gelaufen bist, dann erfährst du irgendwann, ich muss noch 2 Runden im Stadion laufen. Sie dachte auch nur, sie muss eine Runde irgendwie laufen. Und dann auch die Zweitplatzierte ist, glaube ich, auch nach einer Runde gestoppt. Also, ist dann einfach schwierig. Klar, Dinge passieren, aber ich glaube, das kann man schon einen Tick besser machen da in München. Ich fand auch, der Bayerische Rundfunk hat eine echt ganz gute Übertragung gemacht, auch mit Philipp Flieger wieder am Mikrofon. Aber ja, irgendwie so eine richtige Werbung war es jetzt auch irgendwie leider nicht. Also so super stimmungsvoll, und ich habe mir das ganze Rennen angeschaut, sah es da jetzt nicht aus am Rand der Strecke, und auch die Getränkezonen, da waren auch so ein paar Sachen, wo es irgendwie kreuz und quer ging. Aber ja, man lernt dazu. Und Sebastian, trotzdem, ich denke mal, auch in so einem Rennen, er hat es ja selber gesagt, in einem Rennen, wo vieles irgendwie nicht so perfekt läuft, dann eine PB zu laufen, ist auch, denke ich, ein starkes Zeichen. Und da auf jeden Fall Kudos. Was ich spannend fand, ist, dass er ja gesagt hat, er fand es jetzt nicht so dramatisch, dass er diese 500 € Adidas-Schuhe nicht bekommen hat. Mhm. Und das ist, weil das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich mir denke, also, keine Ahnung, weißt du, der ist schon Adidas gesponserter Athlet und der muss jetzt zum Beispiel mit einem Amanal Petros wetteifern oder mit einem Johannes Motschmann, keine Ahnung, ob Johannes die Schuhe bekommt, aber Amanal hatte sie ja mit einem Amanal Petros wetteifern um Kaderplätze, um Qualifikation für Olympische Spiele und versteht mich nicht falsch, Amanal ist natürlich nochmal eine Klasse besser als Sebastian Händel und auch ohne die Schuhe. Aber wenn noch nicht mal beide beim gleichen Sponsor den gleichen Schuh bekommen können, um irgendwie Wettbewerbsgleichheit zu haben, zumindest die Möglichkeit zu haben, den Schuh zu bekommen,
sehe ich genauso.
Dann finde ich, wird es halt auch schwierig Richtung die Athleten, die dann erst recht keine Chance haben, weil die nicht bei dem Sponsor sind oder sonst was. Deswegen habe ich jetzt auch schon mehrfach gesagt, ja, ich finde, es muss eine realistische Möglichkeit geben, an den Schuh zu kommen, den du laufen willst als Athlet. Und wenn es nicht möglich ist, weil du bei einer anderen Marke bist oder weil du den Schuh nicht haben willst oder sonst was, dann okay. Aber so wie es gerade ist, finde ich es da, wie gesagt, aus Chancengleichheitsgründen ein bisschen schwierig.
Ja, genau. Sehe ich genauso. Ja. Hast du noch andere sportliche Themen? Sonst habe ich noch eine Frage.
Du darfst gerne eine Frage stellen. Das war für mich jetzt eigentlich die beiden großen Sachen am Wochenende. Also viel mehr habe ich da jetzt aus Läufersicht tatsächlich nicht mitbekommen.
Ich habe mir gestern Abend auf dem Sofa das neueste Running Gags zum Video zum Wiedereinstieg auf YouTube angeschaut. Und die haben eine hervorragende Frage gestellt. Und zwar gibt es die Running Gags Off-Season-Skala. Und Max, deine Off-Season ist ja noch nicht so weit weg. Deswegen möchte ich die Frage auch, ich borg mir die jetzt einfach mal aus, die Frage. Und also auf jeden Fall an der Stelle Kudos an die Running Gags Crew. YouTube-Kanal wird auf jeden Fall in der Folgenbeschreibung verlinkt. Pass auf, es gibt Coolness, sportlich fit halten und Alkoholkonsum. Jeweils einzutragen von 1 bis 10. Ich denke mal, 10 ist maximale Coolness, maximales sportliches Fit halten oder maximaler Alkoholkonsum. Wie würdest du denn deine Off-Season einordnen nach Coolness? Wie viele Punkte?
Coolness ist jetzt echt die Frage, wie man für sich Coolness definiert.
Max, ich brauche jetzt hier keine Erklärung, was Coolness ist. Ich will eine Zahl.
Eine 8.
Okay, sportlich fit halten. 8 ist schon ziemlich cool.
Ja, ich bin auch ein ziemlich cooler Typ. Sportlich fit halten gebe ich, aber ich möchte dazu eine Erklärung danach geben, aber ich gebe dir eine Zahl. Ich sage eine 6. Okay. Weil ich habe zwar die 2 Wochen nicht trainiert, ich war aber wandern, was natürlich auch eine sportliche Betätigung ist und die Offseason war nur 2 Wochen lang und nicht irgendwie 3 oder 4, was natürlich noch ein bisschen Fitness übrig hält, deswegen gebe ich dem Ganzen eine 6.
Okay, kommen wir zur wichtigsten Frage, Alkoholkonsum.
Oh, das kann ich am einfachsten beantworten, das ist eine ganz klare 1. Weil eigentlich kein Alkohol getrunken, aber wir hatten in so einem Hotel in den Bergen einen Welcome-Drink. Und da hole ich mir den einen Punkt für meine Alkoholskala her.
Das heißt, der eine Punkt auf der Skala ist auch das eine alkoholische Getränk.
Ja gut, ja. Krass. Aber das ist für mich ja schon recht viel, ne?
Ja, krass.
Wobei, nee, ich gehe auf 2, weil theoretisch auch Off-Season, direkt nach dem Tübinger Erbelauf, haben wir Flunkyball gespielt und da habe ich 2 Bier und einen Radler getrunken. Das heißt, das ist mein 2. Punkt auf der Alkoholskala.
Alles klar. Ich bin noch mitten in der Offseason, also ich habe noch, ja, also mindestens diese Woche, weil ich jetzt nämlich schon mir direkt den ersten Schnupfen geholt habe für diese Schnupfensaison. Deswegen habe ich dann noch ein bisschen Zeit, meine Werte hoch zu petern. Schauen wir mal, wie mir das gelingt.
Ja, ich hoffe, du kriegst noch ein bisschen ein paar Coolness-Punkte für deine Offseason dazu.
Bisher war auch die sportlich fit halten Punkte waren stark. Coolness und Alkoholkonsum, so lala. Ah, schauen wir mal. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, was für heute, oder? Hören wir uns nächste Woche wieder? Ist irgendwas los eigentlich am Wochenende aus sportlicher Sicht? Aus Laufsicht glaube ich gar nichts, oder?
Wahrscheinlich ist irgendwo auf der Welt wieder ein Marathon oder so, aber jetzt nichts, was ich direkt im Kopf habe. Vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen, aber erstmal Training und bis zum Frankfurt-Marathon ist ja noch ein klein bisschen. Genau. Ja. Deswegen.
Alles klar. Naja, wir werden schon was finden. Ich habe hier so ein paar Notizen an Fragen, die ich eh noch loswerden möchte.
Hanna vielleicht ist Hanna dann wieder auch, zurück? Genau, die ist dann ja auch zurück. Dann könnt ihr ein bisschen über ihre Fahrradtrip nach Mallorca sprechen.
Das klingt sehr gut. Okay, danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao.